Mein Name ist Alexander Wirth. Ich bin Softwareentwickler, Debian-Entwickler und bin mehr rein zufällig auf WikiWiki gestoßen im Rahmen dessen, was man halt in der Softwareentwicklung und der Administration so machen muss. WikiWiki ist im Verhältnis zu normalen Wikis etwas anders zu sehen. Ein normales Wiki, das kennt man so klassisch, hat ein CGI, hat eine Web-Oberfläche, in der man editiert, dahinter sitzt dann noch eine Datenbank. Das populärste Beispiel dafür ist wahrscheinlich Wikipedia. Das ist mit einer MySQL-Datenbank dahinter und ist halt ein ziemliches Monster. Dieser Ansatz, über Web-Frontends zu gehen, ist für die meisten Programmierer, Softwareentwickler und Hacker allerdings völlig irrational. Jeder hasst eigentlich Webinterfaces. Man hat irgendwelche Textelemente, in denen man nicht vernünftig arbeiten kann, weil man keinen Editor benutzen kann, man kann keine Makros verwenden. In dem Moment, wo man Ctrl-W im Firefox drückt, ist das Ganze weg. Einfach alles Mist. WikiWiki geht da ein bisschen anders vor. WikiWiki muss man sich vorstellen wie ein Wiki-Compiler. Das heißt, ich gebe WikiWiki eine Reihe von Dateien. Da können dann Links drin sein, in verschiedenen Formaten. Und WikiWiki baut uns daraus eine Webseite. Eine statische Webseite. Der Riesenvorteil von statischen Webseiten ist natürlich, die statische Webseite kann man auch nicht exploiten. Das heißt, die Chance, dass wir einen Security-Bug einen kritischen WikiWiki haben werden, ist relativ gering. Die sind schnell. Alles, was statisch kompiliert ist, kann ich über einen Webcache abfahren. Ich kann es mirroren. Ich kann es offline benutzen. Hat also eine ganze Reihe von Vorteilen. Selbstverständlich gibt es bei WikiWiki auch CGI-Support. Das heißt, für Dritte, die vielleicht nicht mit dem Texteditor irgendwelche Wikis bearbeiten möchten, können auf ganz klassischem Wege über einen Edit-Button oder eine neue Seite anlegen-Button auch dort ihre Wikis bearbeiten. Interessant an WikiWiki ist, dass es von vornherein so entwickelt wurde, dass es mit Versionskontrollsystemen zusammenarbeitet. Die Basis auf dessen, was es arbeitet, ist eigentlich immer ein Versionskontrollsystem. Es ist zwar auch möglich, das Ganze auf dem Dateisystem zu fahren, das ist allerdings nicht der empfohlene Weg. Was bringt uns das für Vorteile? Revisionskontrolle. Das heißt, ich kann jederzeit, zu jedem Zeitpunkt, ein Stück zurückgehen in dem, was ich gemacht habe, und mein Wiki wiederherstellen. Was insbesondere sehr praktisch ist, wenn Wiki-Spam zum Tragen kommt und andere Geschichten. Ich kann sehen, wer etwas gemacht hat. Was dann insbesondere sehr interessant ist, wenn man natürlich auch mit Dateien arbeitet. Über einen CGI kann ich Authentifikation abwickeln und kann dort Änderungskontrolle machen. Das habe ich natürlich generell erstmal nicht, wenn ich auf Dateiebene arbeite. Da kommt dann das Versionskontrollsystem zum Tragen. Die generelle Arbeitsweise von WikiWiki muss man sich so vorstellen, dass man eine Reihe von Dateien hat. Moment. Eben. Die unser Wiki darstellen. Die Eingabeformate, die WikiWiki erwartet, sind verschiedenst. Das kann wie in der Standardeinstellung ein Markdown sein, das ist eine Markup-Sprache. Das kann eine klassische Wiki-Textsprache sein, wie sie zum Beispiel die Wikipedia verwendet. Das kann HTML sein, das kann Plaintext sein, das können Vim Outliner-Files sein, das können Restructured-Text-Files sein oder das, was man sich eben selber programmiert als Plugin. Da ist WikiWiki völlig frei. Und die können auch ganz normal untereinander verlinken, weil sie halt zum selben Wiki am Ende gehören. Der Arbeitsfluss ist normalerweise so, man checkt seine Teile in ein Versionskontrollsystem ein und über die jeweiligen Post-Commit-Hooks oder wie auch immer das im jeweiligen Versionskontrollsystem genannt wird, wird dann das Wiki neu erzeugt. Dabei, der Compiler ist dabei so intelligent, dass er schon beachtet, welche Dateien sich wirklich geändert haben, welche Dependencies sich geändert haben. Das heißt, es werden wirklich nur die Seiten neu erzeugt, die auch neu erzeugt werden müssen. Das heißt, wenn Sie 500 Seiten haben und eine aktualisieren, wird auch wirklich nur eine Seite neu erzeugt, was an der Stelle ganz wichtig ist. Wie kann ich in IKIWiki die Sachen eingeben? Mitliefern tun wir folgende Formate. Das eine ist Markdown, das ist das Standardformat. Das ist eine Art vereinfachte Markup-Sprache, die sich synaktisch ein bisschen so an dieses klassische Wikitext anliefert. Restructured Text kommt ursprünglich aus der Python-Welt und ist das Format, was die Python-Leute verwenden, um ihren Quellcode zu dokumentieren. Das Witzige am Restructured Text-Plugin ist, dass dieses im Gegensatz zum Rest von IKIWiki, der in Perl geschrieben ist, in Python geschrieben ist. Zu dieser Besonderheit komme ich aber gleich nochmal, wenn ich kurz auf Plugins eingehe. Dann gibt es das Wiki-Text, so wie es die Wikipedia zum Beispiel verwendet. Sie können Ihre Webseiten auch direkt in HTML schreiben, also Ihre Wiki-Seiten. Sie können Textteil-Markup verwenden und Sie können Vim-Outliner verwenden. Vim-Outliner ist ein Vim-Plugin, was es ermöglicht, sogenannte Outliner-Files zu schreiben. Das muss man sich ungefähr vorstellen, wie gegliederte Textdateien. Ich habe dafür auch gleich nochmal ein Beispiel, ein kurzes. Das ist das, was wir von außen eingeben können. Das heißt, das Format, was die Seite selber hat. Innerhalb dieser Seite kann ich dann nochmal wieder verschiedene Dinge verwenden. Weil das hier eine furchtbar lange Liste ist, habe ich Teile davon einfach jetzt mal hier in einer Beispielseite gemacht. Das ist super, dass man das nicht sieht. Ja. Hier oben beginnt ganz simpel mit einem Smiley. Das heißt, sowas wird natürlich wie in den meisten anderen PCs auch ersetzt. Jetzt kommen wir aber schon zum interessanteren Teil, der zum Beispiel in den meisten Wikis nicht geht. Mit dem Text-Image-Plugin kann man ganz normal LaTeX-Formeln einbinden und diese werden dann als LaTeX-Grafiken gerendert. Was für die meisten Leute, die mit chemischen Formeln oder ähnlichen Dingen arbeiten oder mathematischen Formeln arbeiten müssen, wahrscheinlich eine ziemliche Wohltat ist. Kommt so runter. Das RSS-Plugin. Das RSS-Plugin ist eine ganz witzige Geschichte. Dieser ermöglicht es uns, aus einer sogenannten Page-Spec, was ich gleich nochmal kurz zeigen werde, einen RSS-Feed zu generieren. Das heißt, ich gebe eine Beschreibung, wie zum Beispiel, machen wir aus sämtlichen Dateien unterhalb des Blog-Verzeichnisses einen RSS-Feed. Dann generiert er den. Das kann ich mit jeder Wiki-Seite machen. Unabhängig davon, wie diese jetzt angelegt wurde oder welches Format sie ist. Das heißt, ich kann in der kürzesten Zeit auf meiner Webseite RSS-Feeds generieren. Änderungsfeeds, Blogs, News, Changelogs, egal was man jetzt machen möchte. In Erweiterung zu diesem RSS-Plugin gibt es noch ein Plugin, was in der Lage ist, von extern RSS-Feeds reinzuholen und diese dann dort mit einzubinden und darzustellen. Das ermöglicht es zum Beispiel, so Geschichten wie planetdebian.org zu machen, wo man halt von vielen, vielen Leuten RSS-Feeds sammelt und diese dann darstellt. Genauso kann man sich seine eigene Nachrichtenseite machen, wenn man sich zum Beispiel von NTV ein RSS-Feed holt, von n24.de, von heise.de und diese dann untereinander darstellt. Ich kann natürlich auch Bilder einbinden, Tabellen. Viel interessanter ist dann hier schon das Grafdisk-Plugin, was es ermöglicht, mit der einfachen Grafdisk-Beschreibung diese Grafdisk-Grafik darzustellen. Das ist ein recht einfacher Dependency-Tree, man kann aber auch wesentlich komplexere Beispiele machen. Ja, das Fortunes-Plugin ist mehr Spielerei, mag aber für einige Leute vielleicht auch ganz interessant sein. Pulse Ich kann einfach Abstimmungen machen. Das ist ein Replay-Mechanismus und ähnliche Geschichten sind auch eingebaut. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt auf die Ergebnisse mein Leben verwetten. Eigentlich ist das bei den meisten Webcalls dasselbe. Hier unten nochmal zwei Beispiele für externe Plugin-Formate. Das hier ist zum Beispiel eine Datei, die im Restructure-Text-Format geschrieben ist. So sieht das aus, wenn man das dann rendert. Das macht also im Prinzip keinen Unterschied zu dem, was wir zum Beispiel mit den normalen Webseiten hatten. Wenn man sich das dann aber hier ansieht, ist das, wenn man es sehen könnte, ist das ganz normal im Restructure-Text-Format geschrieben. Das heißt, man könnte sich auch Python-Dokumentation nehmen, die einfach da reinwerfen, und die wird dann automatisch auf die Seite gerendert. Das hier ist jetzt der Code. Kann man das lesen oder soll ich das nochmal größer machen? Das ist hier jetzt der Quellcode zu der Demo-Seite, die ich gerade hatte. Hier ganz oben ist, ja, wie man sieht, ganz simpel sieht, das ist ein eigenes Plugin. Und das hier ist zum Beispiel dann eingebundener LaTeX-Code, der aus dem heraus wir uns dann dieses LaTeX-Bild erzeugen. Man kann selbstverständlich mit diesem Plugin nicht alles machen, was in LaTeX geht. Da sind diverse Sicherheitsschranken eingebaut, weil theoretisch der LaTeX kompletter Compiler und ich kann mir damit auch mein Betriebssystem überschreiben, wenn ich es richtig mache. Das heißt, in dem, was dort eingegeben werden kann, ist das schon auf Formeln beschränkt und vermeidet dann Executes und ähnliche Geschichten. Das ist ein Beispiel für das RSS-Plugin, was als Inline-Plugin aufgerufen wird. Und wie man sieht, baut es einfach einen RSS-Feed aus allen Dateien, die unterhalb des Unterverzeichnisses RSS drin sind. Das heißt, ich werfe einfach Dateien rein und beim nächsten Rendern habe ich entsprechend für diese Dateien ein RSS-Feed generiert. Es generiert diesen Feed. Okay. Und es zeigt ihn auch an.
Ah.
Das ist, aber beide Teile davon sind optional. Also ich kann das Anzeigen kann ich verhindern über Optionen, genauso wie das Generieren der entsprechenden RSS-Feeds. Das Plugin hat auch noch verschiedene Möglichkeiten wie Ein- und Ausschlusskriterien, wie es sie darstellen soll, aber das sieht man am besten dann in der Dokumentation zu dem RSS-Plugin. Das ist im Inline-Plugin. Da werden also ganz normal RSS 2.0 und Atom 1.0 konforme RSS-Feeds erzeugt, die man dann in jeden Reader einbinden könnte. Das ist ein Beispiel für das Image-Plugin. Ich lege einfach mein Image da ab, kann ihm noch ein paar Formatparameter geben und dann binde ich das ein. Das ist ihm da völlig gleich. Das ist das Table-Plugin. Sieht also relativ ähnlich zu dem aus, was es in den meisten Wikis auch gibt. Ob man es mag, sei dahingestellt. Ich persönlich bin kein Freund von Tabellen in Wikis, weil das immer furchtbar zu lesen ist im Quellcode. Danach folgt ein Graphis Dependency Tree. Das sieht genauso aus, wie man es auf der Kommandozeile für Graphis entsprechend auch angeben würde. Und er rendert einem das dann. Dann kommt zum Beispiel das Fortune Plugin. Das stellt man halt einfach ein Fortune dar. Und das Poll-Plugin ist, wie man sieht, auch sehr simpel gehalten. Was man da irgendwie sehen kann, was ganz interessant ist, ist, dass dieses Plugin, das verwendet keine Datenbank oder ähnliches, das ändert diese Seite. Ich habe jetzt hier, sieht man, dass bereits einmal für dieses Plugin gevotet, für diese Stimme rot gevotet wurde. Wenn ich jetzt im CGI entsprechend nochmal irgendwie auf Vote klicke, wird diese Datei aktualisiert und ich habe dann eine 2 drin stehen. Genauso kann ich es natürlich dann auch im Text machen. Das heißt, ich muss da nicht mit irgendwelchen externen Datenbanken oder Ähnlichem hantieren. Ist sehr pragmatisch gehalten, funktioniert aber. Ja? Das ist kein Fehler, aber es tut eigentlich weh. Also es ist nicht notwendig, wie man beim RST-Plugin, wie beim Link-Plugin zum Beispiel sehen kann. Das hier ist auch gleichzeitig unten ein Beispiel für einen Link. Das ist nämlich einfach nur ein Link auf die Wiki-Seite RST. man sich das von hier unten ansieht, gibt es hinten auf der rechten Seite eine Datei namens rst.rst. Die Dateiendung sagt ihm, mit welchem Plugin er das bearbeiten muss, und rst ist halt der Name der Seite. So wird das halt entsprechend dann auch gerendert und verlinkt. Und so zieht sich das nämlich das ganze Wiki. Mit dem Parser, wenn es ein Plugin gibt mit dem Namen, dann wird das Plugin entsprechend ausgeführt. Und wenn keines, es gibt, also mit neueren Versionen gibt es da nochmal entsprechende Feinheiten. Also beim alten Parser ist es so, bis Version 2.4.0, die irgendwie vor 10 Tagen rausgekommen ist, dass alles, was direkt eingeschlossen ist in eckige Klammern und keine Leerzeichen hat, ein Link generell erstmal ist. Außer es kommt halt irgendwas danach. In neueren Versionen gibt es entsprechend noch einen Parameter mit einem Ausrufezeichen davor, sodass man weiß, dass das, was dahinter kommt, ein Link ist. Um das eben klarzustellen, weil es halt dieses Problem hier gab, dass man das unter Umständen nicht unterscheiden kann. Genauso wie wenn ich auf Seiten verlinken möchte, die Leerzeichen haben, dann probiert er damit Sachen zu tun, die aber nicht funktionieren. Und damit halt Leerzeichen unterstützt werden, gibt es jetzt in Zukunft nur diese erweiterte Syntax. Die habe ich jetzt allerdings noch nicht verwendet. Was man hier auch sieht, sind dann zum Beispiel die ersten Ansätze schon, um Webseiten mit Ikiwiki machen zu können. Ikiwiki ist sehr flexibel. Man kann sehr viele Dinge damit tun. Der klassische Anwendungsfall wird sicherlich ein Wiki sein. Das heißt, User bearbeiten ihre Seite, verlinken ihren Inhalte, man dokumentiert irgendwas im Wiki, was man halt mit einem Wiki so tut. Es gibt Leute, die planen ihre Mittagessen im Wiki. Der viel interessantere Wiki-Teil ist das sogenannte Distributed Wiki. Das ist ein Konzept, was ich bei uns in der Firma mal entwickelt habe. Wir haben das Problem, dass wir zu Kunden müssen, dort Systeme dokumentieren müssen, da entsprechend die Tagebücher führen müssen, Systemdokumentation führen müssen und ähnliches. Leider haben wir das Problem, dass wir bei diesen Kunden keinen Internetzugang haben. Das heißt, wir sind nicht in der Lage, direkt auf das zuzugreifen, was wir bei uns in der Firma haben an Informationen. Das macht es sehr schwierig, diesen Kram im Sync zu halten. Was machen wir jetzt? Wir haben bei uns im Intranet eine Ikiwiki-Instanz auf einem verteilten Versionskontrollsystem. Das ist in dem Fall Mercurial. Man kann da aber auch Git nehmen oder irgendwas anderes. Wenn ein Mitarbeiter jetzt zum Kunden fährt, pullt er sich entsprechend aus dem Intranet den aktuellen Stand und hat eine vollständige Kopie dieses Wikis auf seinem Localhost. Er hat dann meistens noch einen Webserver, da kann er dann ganz normal sich das ansehen, das bearbeiten, auch per CGI, wenn er möchte, macht seine Änderungen, committet die lokal, hat die lokal vorliegen und wenn er wieder in der Firma ist, macht er einfach einen Push auf das Firmenrepo. In dem Moment ist alles wieder aktuell. Es hat sich da also als die beste Methode herausgestellt, um in einem Offline-Environment solche Dokumentationen zu führen. Webseiten. Das zeige ich am besten an einem Beispiel. Heutzutage hat man vielerorts, auch wenn man es gar nicht gesehen hat, bereits ein Ikiwiki. Gerade auch nicht im Internet. Ich habe mal schon gesagt. Okay. Und das ist zum Beispiel eine von meinen Webseiten. Das ist unser Koch-Wiki, in dem wir Rezepte posten, was wir halt einfach so in der letzten Zeit gekocht haben. Hier postet dann jeder, der sich daran beteiligt, einfach sein Rezept rein, macht eventuell noch ein Foto da rein und das Ganze wird dann entsprechend als RSS-Feed angezeigt. Und man kann dann einfach sich die Rezepte ansehen. Da sieht man noch, dass es ein Wiki ist. Wenn man hier unten. Man hat hier oben so ganz klassischen Edit-Link, Recent Changes, meistens. Mit History im SVN, also wirklich in so ganz klassischen Sinne. Man kann es aber auch so machen. Das ist die Webseite von Tobias Oettinger. Das ist auch Ikiwiki. Der verwendet zum Beispiel links das sogenannte Navbar-Plugin. Das ist ein Plugin, das von Tobias geschrieben wurde. Und stellt damit seine Webseite dar. Das heißt, man kann Ikiwiki auch ohne Schwierigkeiten im Webseitenbereich als Content-Management-System oder ähnliches verwenden. Hat halt den Vorteil, man kann ganz normal Wiki-Dateien bearbeiten, muss sich nicht mit dem ganzen HTML-Mist rumschlagen und bekommt halt mit relativ wenig Aufwand recht schöne Webseiten. Wiki ist sehr CSS-zentriert. Das heißt, wenn man nicht gerade wirklich spezielle Dinge tun will, muss man niemals den darunterliegenden Template-Code anpacken, sondern kann einfach nur sein CSS anpacken und hat dann schon eine gut aussehende Webseite. Das ist genauso Ikiwiki. Das ist die Webseite vom Awesome Window Manager. Da sieht man es dann hier hinten teilweise, wenn man ein bisschen weiß, was man gucken muss. Das ist auch Ikiwiki. Witzigerweise hat der nicht freie Window Manager, aus dem Awesome hervorgegangen ist, ein auch Ikiwiki. Auch das ist eine Ikiwiki-Webseite. Das da oben rechts, das ist das Sidebar-Plugin. Das ist eine ganz simple Geschichte. Sie binden das Sidebar-Plugin einfach ein, machen eine Webseite, machen eine Seite im Wiki namens Sidebar, packen da die Links rein, die Sie gerne hätten, speichern das Ganze ab, committen es und haben eine Sidebar. Sieht dann so wie hier oben rechts aus. Das ist dann schon Webseitendesign in 5 Minuten mit wenig Arbeit. Wenn man das Ganze dann im echten Leben ansieht, sieht das dann ungefähr so aus. Das hier ist dann meine Webseite, auch Ikiwiki. Das heißt, das Ganze ist recht flexibel geschaltet. Es ist sehr, sehr breit gefächert in seinen Anwendungsmöglichkeiten. Das hier ist zum Beispiel eine OTL-Seite, also eine WinOutliner-Seite. Die legt man einfach dort ab. Und wenn man das dann rendert, sieht das Ganze so aus. Wird also auch ganz normal, wie man sieht, da oben durch das Smiley-Plugin gerendert. Das heißt, selbst wenn man dann in dieses Wiki, in diese OTL-Webseiten oder Restructure-Text-Webseiten oder was auch immer man als Eingabeformat nimmt, entsprechende Plugin-Aufrufe aufbaut, werden diese auch alle bearbeitet. Das ist also nicht einfach nur irgendwie dran geklatscht und ein bisschen HTML versehen. Plugins. Ikiwiki verfügt über eine ganze Reihe von Plugins, mit denen man lustige Dinge tun kann. Dummerweise ist natürlich jetzt eine Webseite offline. Da Ikiwiki netterweise ja auch offline-fähig ist, liegt im Ikiwiki-Paket die gesamte Webseite vom Ikiwiki dabei. Hier unten ist eine ganze Liste von Plugins. Ich zum Beispiel mache das Google-Kalender-Plugin. Damit kann man einfach einen Google-Kalender einbinden. Diese Plugins sind alle in Perl ausgeführt, größtenteils. Für die Leute unter uns, die Perl vielleicht nicht mögen, gibt es die Möglichkeit, über eine XML-RPC-Schnittstelle, die wohlgemerkt über Standard-In, Standard-Out ausgeführt wird, nicht über das Internet, beliebige Plugins selbst zu schreiben in beliebigen Sprachen. Das heißt, es gibt eine definierte XML-RPC-Beschreibung, Und darüber kann man sich dann einfach einhängen. Da wird dann entsprechend das Plugin aufgerufen und kommuniziert dann über XML, RPC, über Standard In, Standard Out mit IkiWiki. Man kann davon ungefähr 95% mit dem abdecken, was man auch mit Perl abdecken kann. Und ein paar interne Geschichten gehen nicht, weil man keine ganzen Objekte übergeben kann über XML RPC. Aber alles andere ist machbar. Ein gutes Beispiel dafür ist das Restructured Text Plugin. Es gibt zwar auch ein Perl-Modul, was Restructured Text parsen kann, das ist aber sehr, sehr langsam. Deswegen wurde sich entschieden, das Restructured Text Plugin in Python auszuführen. Das heißt, das ist ein Python-Plugin. Was dann wiederum mit Perl RPC XML Code einfach kommuniziert und diese Seiten dann erzeugt. Das heißt, wenn man möchte, kann man seine IkiWiki Plugins sogar in C ausführen. Ob das jetzt praktisch ist, sei dahingestellt, aber es funktioniert. Damit kommen wir auch schon ein bisschen zu dem Ende, was ich erzählen wollte. Und würde mich jetzt freuen, einfach ein paar Fragen beantworten zu können oder vielleicht auch ein paar Anwendungsbeispiele, wo man sich überlegen kann, ob man das wirklich machen kann mit IkiWiki, wo ich einfach mal demonstrieren kann, wie sowas geht. Also, wenn irgendjemand Fragen dazu hat, werde ich die gerne beantworten. Sehr cool. Nein, noch nicht. Also generell ist die Plugin-Schnittstelle so simpel gehalten, dass man ein Output-Plugin innerhalb von, naja, je nachdem wie flexibel die Eingabesprache ist, das Ding, was sie produziert, innerhalb von 10 bis 15 Minuten schreibt. Ich habe zum Beispiel ein Plugin geschrieben, was Mealmaster-Rezeptdateien passt, um Rezepte halt aus einer Rezeptverwaltung herauszubekommen. Das hat insgesamt, ich glaube, 15 bis 20 Minuten Entwicklungszeit gekostet. Das ist alles sehr flexibel gehalten. Sofern man diesen irgendwie HTML-Code ohne Markup großartig herauskriegt, ist es überhaupt kein Problem, da sowas darzustellen. Dadurch, dass man das Ganze mit einem Versionskontrollsystem da oben war eine Frage? Ja. Das hängt vom Versionskontrollsystem ab. Also bei den meisten wird ein Checkout gemacht. Einfach weil es das praktikabelste ist. Also dann zu Bildzeit nochmal ein Checkout produziert. Hängt aber, wie gesagt, Merkurien liest direkt live. Das ist korrekt. Nein. Das ist intern, also je nach Versionskontrollsystem wird das unterschiedlich gehandhabt, aber es wird alles intern von IkiWiki selbst gehandhabt. Aber man kann sich darauf verlassen, dass es automatisch passiert. Korrekt. S4N ist einfach ein Post-Commit-Hook, der wird entsprechend in Checkout aktualisiert und aus diesem heraus dann ist Wiki gebaut. Bei Git ist das ein bisschen komplexer, weil er damit Push und Branches arbeitet. Bei HG ist es in place, weil HG keine abgetrennten einzelnen Datenbanken kennt, ist aber alles so gestaltet, dass der Benutzer damit nichts zu tun hat. Beiliegend ist auch ein kleines Programm, dem man einfach sagen kann, es soll einen initialen Versionskontrollsystem-Eintrag anlegen für IkiWiki, was verschiedene Versionskontrollsysteme benutzt. Es bereitet dann alles schon so vor, dass es fertig ist. Was insbesondere bei Git sehr praktisch ist, weil Git initial etwas komplex aufzusetzen ist. Ja? Bazaar-Plugin habe ich nicht gemacht. Gibt es ja. Habe ich noch nicht mitgearbeitet. Aber es ist vorhanden und wird jetzt offiziell supported. Gut? Mhm. Jetzt in der richtigen Branche. Ja. Was ich natürlich ein bisschen vernachlässigt habe, weil ich ein bisschen aus der Textwelt komme, ist, dass das CGI, der CGI-Support durchaus nicht einfach nur stiefmütterlich da ist, sondern auch durchaus richtig supported ist. Es gibt da verschiedene Authentifikationsmöglichkeiten. Das heißt, man kann ganz normal über HTTP Authing in Apache authentifizieren, man kann über OpenID authentifizieren, man kann über eine normale Passwortdatenbank authentifizieren, man kann dann auch Rechte vergeben, wer auf Webseite schreiben darf, wer nicht über das Webfrontend. Wenn man den Zugriff auf das Versionskontrollsystem ermöglicht, muss man es dort im Versionskontrollsystem separat machen, das ist ganz klar, weil das kann ich hier an der Stelle nicht machen, weil es erst danach läuft. Das heißt, für die Leute, die sich scheuen, mit Texteditoren zu arbeiten, gibt es also durchaus ein vollwertiges Webinterface. Es gibt innerhalb des Hier kann ich jetzt also ganz normal meine Webseiten bearbeiten, so wie es in MediaWiki, Moin Moin oder was auch immer auch kann. Das macht also im Prinzip keinen Unterschied. Da gibt es eine Preview, es gibt eine Diff, es gibt ein Diff entsprechend zwischen den beiden Sachen, wenn man es einbindet. Das heißt, man hat da den Vorteil, dass man ein bisschen in zwei Welten arbeitet. Es gibt auf der einen Seite die Leute, die in der Lage sind, halt wirklich damit auf dem Texteditor zu arbeiten, die vielleicht auch mal ein SED drüber laufen lassen können oder ein AWK. Und es gibt auf der anderen Seite halt die Leute, die einfach nur was editieren wollen. Das kann man also durchaus beides ohne große Schwierigkeiten abbilden. Es geht eigentlich schon, ja. Eigentlich geht das schon. Das muss man, glaube ich, jetzt ein bisschen einschalten, ein bisschen mal nachsehen. Es gibt das irgendwo im Diff-Plugin, ist das irgendwo drin. Das Web, ich persönlich behandle das CGI etwas stiefmütterlich, muss ich zugeben. Aber soweit ich weiß, geht das, dass man da auch Commit-Meldungen mit eingeben kann. Und wenn nicht, generell verfügt die GWG über eine sehr aktive Entwickler-Community. Der Hauptentwickler Joey Hess ist immer sehr offen für neue Features. Das heißt, wenn man da irgendwas hinliefert, dauert das normalerweise im Rahmen von Stunden, bis das implementiert, wenn das eine sinnvolle Geschichte ist. Was ich wirklich von Haus aus auch kann, sind Discussions. Das sind dann im Prinzip Unterwebseiten zu einer einzelnen Hauptwebseite, sodass man da Kommentare und Ähnliches auch hinterlassen kann, wenn man möchte. Man kann da auch explizit einstellen, ob man zum Beispiel anonyme Kommentare zulässt oder Kommentare nur nach Anmeldung. Was hier oben auch schon ganz spaßig ist, dass ich hier oben, wenn ich diesen Kommentar eingebe, mir auch wirklich aussuchen kann, in welchem Format ich diesen Kommentar eingebe. Sagst du? Ja, ist Default sogar dabei. Ja, brauchst du nur einschalten als Plugins, trägst einfach die Liste der Plugins ein und dann tut OpenID. Innerhalb einer Seite nicht, nein. Es ist theoretisch machbar, eine einzelne Markup-Sprache als Inline-Plugin auszulegen, wie es zum Beispiel bei Sachen wie Graphics gemacht wird. Es ist im Prinzip auch eine eigene Sprache, die einzeln gerendert wird. Ist aber so generell für die großen Hauptsprachen, die als HTML, also als Input-Renderer ausgelegt sind, nicht vorgesehen. Aber wäre machbar, es umzusetzen. Ja? Default, zur MDWN, das ist Default. Das ist in dem Fall Standard, ja. Das ist das Erste, was immer an ist. Und wenn man EasyWiki so installiert, ist es halt der Default. Und das BaseWiki, wenn man mehr anfängt, ist ebenfalls in Markdown geschrieben. Das ist einfach auch das Einzige, was den Standard definiert. Das wird nicht. Was ist Markdown? Ja, das hängt, verstehe ich nicht. Ja, gut, das hängt dann aber von dem Renderer ab. Wenn der Renderer Inline HTML kann, dann kann ich natürlich auch HTML reinmischen. Aber ich kann jetzt nicht in Markdown-Seite OTL-Text reinmischen und hoffen, dass der OTL-Text dann gerendert wird. Wenn der Renderer Inline irgendwas unterstützt, ist das ja wahrscheinlich auch im IKI-Wiki supported, weil wir den ganz normalen Markdown-Renderer verwenden. Aber ich kann nicht jetzt innerhalb einer Seite zwischen Markdown, Wiki-Language, OTL und RST hin und her schalten. Das geht nicht. Weil sich das halt über das Input-Plugin ergibt. Sonst noch? Da oben? IKI-Wiki ist... Nein, IKI-Wiki ist ein komplettes Binary einfach. Dem gegenüber liegt ein sogenanntes Setup-File. Da kann ich dann meine Einstellungen für das Wiki definieren, auch explizit, welches Versionskontrollsystem, ob ich mit CGI oder ohne CGI haben möchte, Discussions, Logging, die Plugins, die ich verwende. Das kann ich einzeln für jede Webseite machen. Zusätzlich gibt es eine Konfigurationsdatei. Da kann ich einfach einstellen in ECC, welche Setup-Dateien ich alle habe. Und wenn IKI-Wiki dann auf dem Betriebssystem aktualisiert wird, werden automatisch auch alle IKI-Wikis mit der neuen Version neu gebaut. Das passiert also alles automatisch. Das Einzige, was pro Wiki dann halt kopiert wird, ist das sogenannte Base-Wiki. Das heißt das Basis-Wiki, wo dann so Sachen wie die Sandbox drin sind und ähnliche Geschichten. Das wird dann entsprechend einmal kopiert, aber der gesamte Quellcode und Programmcode wird nicht kopiert. Sondern halt nur der HTML-Teil an sich. Wenn man das für das Versionskontrollsystem macht, also je nach Versionskontrollsystem ist es von der IKI-Wiki-Einstellung her möglich, zu sagen, aus welchem Branch er die Webseite heraus erzeugen soll, dieser Datei. Das heißt, wenn ich das dann so mache, kann ich natürlich ganz normal mit einem Git-Merge zwischen den einzelnen Branchen Sachen hin und her schieben und habe dann entsprechend natürlich auch die Änderungen. Das heißt, ich kann produktiv oder ein Development-Wiki machen und mache dann, wenn es produktiv gehen soll, nur ein Merge zwischen den beiden Trees, pushe das Ganze auf den Produktiv-Server und habe das Produktiv-Wiki abgedatet. Also es ist ohne Probleme machbar. Da wird sich halt von der Basis her sehr, sehr viel auf die Versionskontrollsysteme verlassen. Was auch sinnvoll ist, weil man dann nicht unbedingt noch einen neuen Mechanismus einführen möchte. Wo ist das vielleicht noch hochkommen?
Ja, nur eine Anwendung. Wir haben Webseiten, die ziemlich alt sind, von einer Person nur gepflegt worden bisher. Die soll das erste Layout darstellen, wenn man Skol Linux besucht. Und dann haben wir 4000 Seiten in Moin Moin Wiki. So richtig schön langsam geworden. Und da ist das Chaos sozusagen, das ist das Markenzeichen von so einem Wiki. Und jetzt ist die Idee eben über IKI-Wiki das beides zusammenzuführen, dass wir uns das Beste aus dem Moin Moin Wiki rausholen und gleichzeitig schöne statische HTML-Seiten mit schönem Design auch generieren. Nur als Beispiel anwenden, warum wir mit IKI-Wiki anfangen.
Das Schöne an statischen Freunden ist natürlich auch, man kann mit Mirrorn arbeiten. Das heißt, wenn man wirklich stark fragmentierte Webseiten hat, macht man halt 5 Mirror, die die statischen Seiten ausliefern und leitet nur die Schreibzüge für das CGI über einen Master-Server um. Das ist also überhaupt kein Problem. Da gibt es sogar extra Plugin für, was das unterstützt. Was entsprechend die Links auch auf die einzelnen Hostnamen aktualisiert. Ist natürlich extrem praktisch. Und jetzt, dass man es auch offline haben kann. Das ist für mich auch immer wieder ein riesiger Vorteil, wenn ich meine Kundendokumentation einfach offline in komplett betriebsfähiger Form habe und sie auch editieren kann. Die Webseite ist, wenn sie funktioniert, unter ikiwiki.info zu erreichen. Ich habe nur gesagt, dass der Webserver heute Morgen nicht Probleme hatte. Deswegen ist er wahrscheinlich auch gerade offline. Nee, ich bin hier völlig alleine. Ich bin am Grummelstand zu finden, weil das ist so eigentlich mein Haupthobby neben Debian. Da bin ich jederzeit zu finden noch den Rest des Tages, denke ich mal, bis 18.30 Uhr etwa. Wenn es noch Fragen gibt oder ich mal irgendwas in der Praxis zeigen soll, wo ich einfach mal vorbeikomme, dann kann ich das vielleicht auch mal demonstrieren. Also eine Beispiel-Webseite hat man in 30 Minuten aufgesetzt. Und dieses Demo-Wiki mit den ganzen Plugins und allem drum und dran, da habe ich heute Morgen, glaube ich, 30 Minuten dran gesessen. Und komplexere Webseiten kriegt man ebenfalls in sehr kurzer Zeit aufgebaut. Ja, definitiv. Also IkiWiki unterstützt, sag ich jetzt, ein FSMS-Wants-Bereich, deswegen habe ich nicht geschildert, Sachen wie Conditions, also Bedingungen. Hat mit diesem PageSpecs-Werkzeug eine sehr mächtige Sache, um bestimmte Submengen von Seiten zu erfassen. Ich kann zum Beispiel Seiten mit Text versehen und mir über eine PageSpec dann alle Seiten rausholen, die bestimmte Text haben, aber zum Beispiel nicht unter einem bestimmten Verzeichnis sind und kann diese zum Beispiel in einzelne Subseiten und Maps gruppieren. Das zeige ich jetzt mal ganz kurz als allerletztes. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz kurzes Beispiel für eine sogenannte Map in einer PageSpec. Das mappt einfach alle Seiten unterhalb des Powerbook-Verzeichnisses, die eigentlich keine Blogseiten und keine Discussion-Seiten sind, und stellt das dann so entsprechend als Liste dar. Das heißt, ich kann natürlich meinen Inhalt auch in sehr kleine Schnittchen gruppieren, was das Ganze natürlich auch leicht zu pflegen macht. Und innerhalb des Powerbook-Verzeichnisses liegt dann einfach nur die einzelnen Subseiten. Das mag dann abgelegt. Die könnten halt auch aus HTML abgelegt sein. Da unten bei cpu.wiki habe ich zum Beispiel eine Seite mit Wiki-Markup formatiert. Das kann man einfach wild mischen, das wird dann alles zusammengefügt und gibt einen stringenten Eindruck, egal woher es kommt. Und ich hoffe, ich konnte wenigstens einen kurzen Einblick in das Ganze geben. Das ist natürlich noch viel mächtiger als alles, was ich hier gezeigt habe. Wie gesagt, wir haben einen Ear-Channel, wir haben eine Webseite und im Allgemeinen sind wir eigentlich sehr, sehr gut zu erreichen und auch sehr aktiv. Wir waren auch, glaube ich, das erste Projekt, was es geschafft hat, nach etwa einem Dreivierteljahr Existenz im Google Summer of Code angenommen zu werden, was schon recht interessant war. Und in dem Rahmen sind auch einige neue Produkte entstanden, wie zum Beispiel das Gallery-Plugin, was ich jetzt nicht gezeigt habe, was es ermöglicht, ein Verzeichnis von Bildern, eine richtige Webgalerie zu bauen, so mit vor, zurück, vergrößern, verkleinern, Bildinformationen. Ich glaube, ich bin am Ende, oder? Guckst du auf die Uhr? Ah, da habe ich ja noch. Dann habe ich ja noch ein klein wenig. Das LaTeX-Image-Plugin ist zum Beispiel von Patrick Winert entstanden, der jetzt hier unten auch am Debian-Stand ist. Weiß ich gar nicht. Frag ihn einfach. Der sitzt unten am Debian-Stand. Aber soweit ich weiß, verwendet CTech. Mit sehr viel gemacht, um das Security reinzukriegen. Die haben da sehr, sehr abstruse Dinge getan. Ich habe nur ganz kurz in den Code reingesehen. Aber die Reihe von Plugins ist riesig. Der Tobias Essiger hat zum Beispiel das Navbar-Plugin geschrieben, was es möglich, verschachtelte Menüstrukturen zu erstellen. Das sieht dann ungefähr so aus. Dass man hier oben aus diesen Dingen da oben ein richtiges Menü erstellen kann, was dann auch so zum Auf- und Zuklappen ist, was dann schon sehr praktisch eigentlich ist. Sieht dann live so aus. Mal hier sowas. Und das ist natürlich dann extrem einfach auch zu schreiben, was einem normalerweise in HTML immer Nerven kostet. Kann man halt, wie gesagt, auch völlig getrennt halten von den eigentlichen Inhalten und wird automatisch überall eingebunden. Und dadurch, dass das ganze CSS verwendet, kann man, wenn man sich halbwegs mit CSS auskennt, das ganze Aussehen, Layout und die Strukturierung innerhalb kürzester Zeit völlig umverändern. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel wieder, Moment. Okay. Er hat das richtige Style-Sheet leider nicht auch freigegeben. Hätte ich jetzt einfach das Style-Sheet nehmen können und mein Demo-Wiki sähe genauso aus. Was dann schon sehr praktisch ist. Es gibt auch auf der Website einen CSS-Market, da haben verschiedene Leute ihre Layouts entsprechend dokumentiert und abgelegt. Da kann man sich dann auch Anregungen holen, wie man das Ganze in der Praxis gestalten kann und möchte. Es gibt sowohl die Plugins als auch der Template-Code, insofern er welcher verwendet wird. Also es wird versucht, so weit wie möglich auf die Templates zu verzichten. Das heißt, der Code soll, wenn möglich, intern generiert werden, damit er halt auch so flexibel wie möglich ist und das Ganze nicht auf irgendeine Seite gebunden ist. Aber die Templates sind extern gehalten und können auch extern eingebunden werden, so dass man sich mit der neuen Installation nicht alles wieder überschreibt. Und können auch bei Multidomain-Installationen halt getrennt gehalten werden. Das ist also überhaupt kein Problem. Ich bin einfach überlegt. Das heißt, dass es lokal dann vor dem Betriebssystem installiert und kommt. Gut, wenn jetzt keine Fragen mehr sind. Ja.